Zwei Dinge vorneweg. Erstens, das Lied, von dem Dietlind uns vorgelesen hat, wisst ihr denn die letzte Strophe? Also, ich habe mal dieses Lied gelernt beim Eichelsammeln mit meiner Mutter, die kannte das. Und für mich war es immer eine Orientierung, dieser Leitspruch. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. So ist der letzte Vers. Geht endlich mit dem Befehl, du deine Wege. Und jedes Wort ist der Anfang eines Verses. Im 30-jährigen Krieg und schon vorher, schon in der Zeit der Apostel, denke ich mal, haben die Menschen diese Bitte geäußert. Mach End, o Herr, mach Ende. Verfolgte Christen, Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der ganzen Christenheit. Wir waren doch so schön zusammen in einer Gemeinschaft, jetzt sind alle auseinander. Aber das war auch Gottes Plan so, dass das Evangelium weit ausgebreitet wurde. Der 30-jährige Krieg, die Zerstörung. Wir haben keine Vorstellung von dem, was auch damals passiert ist. Ich kann mich noch an die Folgen des letzten Krieges erinnern. An den Krieg selbst kann ich mich kaum erinnern. Dafür war ich noch zu jung. Aber es waren auch fürchterliche und schreckliche Ereignisse. Und auch damals haben die Menschen gebetet, mach End, o Herr, mach Ende mit dieser Not. Und heute, denke ich, haben wir ein ganz anderes Empfinden für die Not, die uns bewegt. Christen in dieser Welt werden einmal auf der einen Seite brutal verfolgt, ins Gefängnis geworfen, in Arbeitslager gesteckt, getötet. Christen in der sogenannten zivilisierten Welt, wo ja diese Brutalität und Grausamkeit nicht mehr existieren darf, haben eine ganz andere Situation, eine ganz andere Not. Wenn wir die christlichen, angeblich christlichen Nachrichten lesen und hören, dann kann uns manchmal schlecht werden. Was da so losgelassen wird und alles mit dem Ziel, uns von der Wahrheit wegzubringen. Und ich empfinde es ganz persönlich als eine ganz schlimme Not, in der wir jetzt leben. Und meine Bitte ist auch oft, genau wie dieser Vers sagt, mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände. Und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Ja, Nils erzählte mir vorhin draußen die Nachricht, dass die Bibelgesellschaften daran arbeiten, eine völlig neue Bibel herauszubringen, wo die Worte von Gewalt, von Unrecht, von Gericht und Strafe nicht mehr vorkommen. Es muss eine humane, wohlangenehme Bibel werden. Aber da gehen wir gleich noch in der Predigt darauf ein. Und zu dem anderen war in der letzten Woche in der täglichen Kalenderlese waren immer die drei Beispiele vom Himmelreich. Himmelreich, das Saatkorn, der Bauer, der sein Land sät. Der Schatz im Acker, die Perle. Und es geht immer um die Konsequenz. Wenn ich das eine haben will, muss ich auf das andere verzichten. Und gerade bei dem Gleichnis vom Unkraut in Weizen spricht Jesus ganz klar davon. Lasst beides miteinander wachsen. Lasst in dieser verrückten Welt auch meine Gemeinde sein. Denn er hat es zugesagt, uns als Gemeinde hindurchzutragen. Bei allen schweren, bei all dem, was uns belastet, wenn auch nicht die körperliche Gewalt, so doch die physische Gewalt, die psychische Gewalt, die auf uns einträgt, dass wir darin die Treue bewahren und festbleiben. Gestern im Kalenderzettel schrieb Jörg Svoboda: Nach einer Evangelisation wurde das Lied vom Chor gesungen. Wie fängt es jetzt an? Kleinen Moment. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und die letzte Strophe endet dann: Die einen kommen ins Gericht und die anderen ins Licht. Und der Chor hat diese letzte Strophe nicht gesungen. Da hat er dann die Dirigentin gefragt: Warum nicht? Na, sowas kann man doch heute nicht mehr singen und sowas kann man doch heute nicht. Ich habe da eine ganz andere Meinung. Auch in unseren Gemeinden passieren solche Dinge. Ja, es ist schon eine verrückte Zeit. Zu allen Zeiten. Und in die damalige Zeit schreibt Johannes in seinem ersten Brief etwas von der Wirksamkeit Gottes. Kapitel 4, die Verse 7 bis 12 sind der angegebene Predigttext. Ich lese aber den 13. Vers dazu. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für die Welt gab, damit wir durch ihn leben sollen. Denn darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Geliebte, kann man doppelt verstehen. Einmal, dass Johannes seine Geschwister, die Glaubensgeschwister, Brüder, Schwestern in den Gemeinden als die von ihm Geliebte ansieht. Es sind die, für die sich Johannes ganz besonders einsetzt. Er ist voller Liebe zu den Gemeinden, an die dieser Brief gegangen ist. Das ist die Seite, die von Johannes ausgeht. Aber Geliebte ist auch der Begriff, dass wir von Gott Geliebte sind. Gott ist es, der uns geliebt hat von Grundlegung oder vor Grundlegung der Welt. Er hat sich in Jesus Christus, seinem Sohn, einen Weg ausgedacht, diese Liebe zu uns Menschen zu offenbaren. Aber der Reihe nach. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Lasst uns untereinander lieben. Wenn Johannes hier von der Liebe spricht und vom Lieben untereinander, dann geht es nicht um irgendwelche Gefühle. Du bist mir angenehm, dich kann ich lieb haben. Du bist mir nicht so angenehm, naja, ich kann dich ja gerade mal so ertragen. Weil Gott sagt, wir sollen uns lieben, will ich dich nicht hassen, aber direkte Liebe, das kann ich zu dir nicht haben. Nein, darum geht es nicht. Es geht ganz speziell darum, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir darum, weil du und ich, weil wir von Gott geliebt sind, ist das der einzige Grund und der einzige Anspruch an uns, einander zu lieben. A, wir sind alle gerettete Sünder. Und da ist keiner, der sagen kann, ich habe keine Schuld auf mich geladen. Das behaupte ich einfach so, weil es die Bibel so sagt. Und wenn ich jemand damit zu nahe trete, dann kann ich nur sagen, es sagt die Bibel. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Und weil wir das wissen, dass wir durch die Liebe Gottes erlöst sind, seine Kinder sind, dass die Liebe Gottes in uns ist, das ist der einzige Grund und der einzige Auftrag, den wir haben, uns gegenseitig anzunehmen. Wir haben letztens noch mal so darüber gesprochen, über den Tempel, die Gemeinde, der Tempel Gottes. Und da gibt es schon so einige Stellen, denn der Tempel ist nicht gebaut, die Gemeinde, sage ich jetzt, ist nicht gebaut aus vollkommenen Steinen, genormte Steine, Ziegelsteine. 24 mal 12 mal 7,5 oder mal 8, je nachdem, wie die Normen sind, das passt ja alles gut zusammen. Mein Vater sagte einmal, mit ganzen Steinen kann jeder ein Haus bauen. Entschuldigung, mit halben Steinen kann jeder ein Haus bauen. Aber nur mit ganzen Steinen kann keiner ein Haus bauen. Und jeder, der schon ein bisschen Ahnung hat vom Bau, weiß, dass an den Ecken auch Steine gespalten werden müssen, dass Ecken ausgefüllt werden müssen. Der Tempel, den wir als Gemeinde sind, ist aus Naturstein gebaut. Denn wir sind alle natürliche Menschen. Und auch Naturstein passt nicht immer gut zusammen. Als Christian da seine Baustelle angefangen hat, habe ich ihm einmal geholfen, so eine Schutzmauer um sein Grundstück zu setzen. Und dann haben wir angefangen mit Steinen, hatte er schon angefangen, große Steine als Grund. Und dann musste geguckt werden, welcher Stein passt jetzt wohin. Und das ist dann ganz gut gelungen, jedenfalls steht das heute noch. Aber so sind wir auch als Gemeinde, so mit unterschiedlichen Veranlagungen zueinander gefügt. Und da passiert es nun mal, und das ist ganz normal, dass es da auch Reibungspunkte gibt. Das ist aber nicht der Grund, oder das darf nicht der Grund sein, dass wir uns gegenseitig ablehnen, sondern wir haben die Aufgabe, uns auch gegenseitig zu erbauen, zu ermahnen. Und wir kennen ja auch diese Liedzeile, und so lernt man, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Ja, also wir sind nicht immer unbedingt bei allen menschlichen Meinungen einer Meinung, aber wenn es um die Bibel, um das Wort Gottes geht, wenn es darum geht, dass Jesus unser Herr ist, da müssen wir uns einig sein. Wenn da die Einigkeit in Frage gestellt wird, dann fehlt etwas von dem und dann ist, so sagt Johannes, Gott nicht in uns. Gott hat seine Liebe, ja, Entschuldigung, noch ein Satz dazwischen noch. Hier steht nicht, Gott liebt, sondern Gott ist Liebe. Es ist nicht nur eine Ausdrucksform seines Wesens, sondern es ist sein Charakter. Gott ist Liebe. Auch wenn uns Menschen und auch, ich sage es mal mir persönlich, vielleicht auch dem einen und anderen, nicht immer in jeder Situation klar ist, dass das gerade die Liebe Gottes ist, die uns begegnet. Aber wenn wir, so geht es mir jedenfalls, wenn ich dann auch da den Abstand gewonnen habe, weiß ich auch, dass Gott auch darin seine Liebe zu mir gezeigt hat. denn er will mich verändern. Meine Mutter zitierte oft, wenn es um den Weinstock ging, ich weiß nicht, ob es ein Lied ist oder ein Gedicht war, geht es jedenfalls in einer Zeile, heiliges Winzermesser schneide tief hinein, dass ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, durch dich gereinigt werde und dann auch in der Lage bin, Frucht zu bringen. Und wo dieses Winzermesser nicht reinigend in unser Leben eingreift, gibt es nur noch Wildtriebe. Und die genau müssen abgeschnitten werden. Genau das ist die Liebe, die Gott uns gibt und die er uns offenbaren will. Gott hat seine Liebe aber ganz bestimmt darin geoffenbart, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben haben. Ich sage das vorhin, Gott hat von Anfang an gewusst, dass die Menschheit seinen Entsprechen oder seinen Wünschen nicht gerecht werden wird. Nun sagen wir vielleicht als logisch denkende Menschen, ja, wenn ich weiß, dass was ich bauen will sowieso schief geht, dann fange ich doch gar nicht erst an. Menschliche Reaktion. Aber das ist nicht Gottes Reaktion. Gott hat sich den Menschen geschaffen, um sich am und im Menschen zu beweisen als der Herr. Und das tat er schon am Anfang bei Adam und Eva nach dem Sündenfall. Er versprach ihnen einen Retter. Er sorgte für das Äußere, gebot ihnen und sagte ihnen, dass sie schwer arbeiten müssen und dass sie Schmerzen haben auf dem Acker, die Frau bei der Entbindung, dass diese gute Schöpfung durch die Sünde ganz radikal verändert wurde, und zwar zum Negativen. Und dennoch sagt Gott, es wird einer kommen aus dem menschlichen Samen heraus, der Schlange den Kopf zertreten wird. Er verheißt schon damals und sagt damit seine Liebe zu der Menschheit ganz offen. Und wenn wir uns die Geschichte mit Kain vorstellen, Kain, wo ist dein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Kain, das Blut deines Bruders schreit. Du weißt alles, du kennst alles. Ja, wenn du schon alles weißt, was soll mir dann passieren? Jeder, der mich trifft, wird mich erschlagen. Nein, sagt Gott, das soll nicht passieren. Sondern wer sich an dir versündigt, der soll dafür 7-mal gerecht werden. Also auch so einem Mörder spricht Gott schon in den ersten Tagen nach der Schöpfung Sicherheit zu und damit seinen Frieden. Und Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir, die wir durch den Sündenfall dem Tode geweiht sind, und es ist nicht nur der organische Tod, sondern es ist wirklich der Tod, der uns von Gott trennt. Sünde trennt uns von Gott. Und wenn Johannes hier schreibt, Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir leben, dann geht es nicht darum, dass wir mit unserem organischen Körper die Ewigkeit hier erleben. Das geht sowieso nicht, weil wir, und davon kann ich nun schon langsam mitreden, weil wir doch merken, wie unser Körper zerfällt. Das, was ich vor 10 Jahren noch mit Leichtigkeit geschafft habe, da muss ich mich heute schon ganz schön anstrengen. Also unser Körper geht dahin und wir werden eben alle schwach. Und bevor Christus wiederkommt, werden alle Menschen, ob gläubig oder ungläubig, den leiblichen Tod sterben. Wenn es aber heißt, dass wir mit ihm leben sollen, dann geht es darum, dass wir in einem anderen Leib existieren werden. Paulus fasst das so zusammen: Wenn Christus wiederkommt, das erste Mal, dann wird er die im Herrn Entschlafenen, also die im Glauben Gestorbenen, aufwecken. Sie werden auferstehen. Und die, die dann noch leben, die werden dann verwandelt. Das heißt, so wie Christus nach seiner Auferstehung einen anderen Leib hatte als vorher, der nicht mehr an Materie gebunden war, der nicht mehr vor irgendwelchen Schranken stehen bleiben musste, sondern der mitten in den Kreis der Jünger hineingetreten ist, trotz verschlossener Türen. Ich kann mir das heute noch nicht vorstellen, aber ich nehme es einfach so wahr, weil es so in der Bibel steht. Wir werden, egal wie, entweder aus dem Totenreich auferstehen. Da, wo wir jetzt leben, wird es ganz anders sein als das, was uns dann Christus bietet. Und wir werden mit ihm, die dann auf der Erde sind, verwandelt werden in einem Leib, wo das Irdische, das Fleischliche plötzlich weg ist. Der Mensch wird trotzdem Mensch sein. So wie die Jünger Christus erkannt haben, werden auch wir erkannt werden und uns gegenseitig erkennen. Davon gehe ich aus. Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und darin besteht die Liebe Gottes, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht wir haben Gott geliebt. Nicht wir sind auf die Suche gegangen und haben gesagt, ja Gott, wo bist du denn? Zeig dich uns und verherrliche dich an uns. Nicht wir haben unsere Schuld und Sünde bekannt und erkannt und haben gebeten, Gott, vergib uns doch. Für mich ist es klar, dass das ein Geschenk des Geistes ist, dass ich mich persönlich als verlorenen Sünder erkennen konnte. Und jeder, der das so erkennt, hat auch die Zusage, wenn er mit dieser Last zu Jesus kommt, dann wird ihm vergeben werden. Christus ist für uns gestorben. Christus ist zu uns gekommen. Gott hat seine Liebe in Christus zu uns bewiesen, als wir noch gar nicht nach ihm gefragt haben. Am letzten Sonntag, als wir noch beim Kaffee trinken waren, da haben wir auch so über einige Dinge gesprochen. Und mein Schwager sagte dann einfach, als es darum ging, die Sünde zu erkennen und daran zu glauben, da sagte er, mein Vater, als der sich zur Taufe angemeldet hat und gesagt hat, ich will mich taufen lassen, da hat ihm der Pastor gefragt, ja, woher weißt du denn, dass deine Sünde vergeben ist? Was würdet ihr darauf antworten?
Aus dem Wort Gottes.
Genau. Er hat gesagt, weil es in der Bibel steht. Nur daran weiß ich, dass Gottes Wort wahr ist. Und da steht, wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich mich zu meiner Sünde stelle, dann ist Gott und vergibt. Und weil das so in der Bibel steht, darum weiß ich, dass meine Sünde vergeben ist. Und das heißt ganz eindeutig, ich muss dem Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, vertrauen. Da kann ich nicht sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Nein, dann müssen wir dem Wort Gottes vertrauen. Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Als wir noch gar nicht nach ihm gefragt haben. Und dieser Tod Jesu am Kreuz, für uns in der Vergangenheit, ist aber heute vor Gott genauso gegenwärtig und darum auch für Gott so gegenwärtig in der Kraft der Vergebung. Jesus hat die Sünde der Welt getragen. Und das ist für Gott ein feststehender Fakt, an dem es nichts zu rütteln gibt. Und jeder, der sich zu seiner Sünde bekennt und Gott um Vergebung bittet, darf das so aus dem Wort Gottes annehmen. Und darum ist es so wichtig, dass es uns bewusst ist, dass Gott die Liebe ist. Und darum ist es für unseren Umgang miteinander auch so wichtig, dass wir in dieser Liebe Gottes miteinander umgehen. Nicht in irgendwelchen menschlichen Gefühlen, nicht in irgendwelchen menschlichen Zuneigungen, sondern wirklich in der Liebe Gottes füreinander da sind, füreinander einstehen. Und es gehört eben nun mal auch zur Liebe die Wahrheit, dass, und das habe ich die Woche auch im Kalender gelesen, ein ganz bekanntes Sprichwort, im Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Keiner wird sagen, ich gehe freiwillig in die Hölle, sofern überhaupt noch an die Hölle geglaubt wird. Aber wir treffen hier und jetzt, heute, morgen, jedenfalls solange Gott uns auf dieser Erde Gnade gibt, treffen wir die Entscheidung dafür, wo wir unsere Ewigkeit zubringen. Das ist für mich ganz wichtig, dass Gott kein Alter festlegt und sagt, du musst dich mit dem Alter bekehren, dann ist das für mich gültig. Nein, für mich ist dann der Schächer am Kreuz immer das Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange er noch gelebt hat, aber Stunde oder Stunden vor seinem Tod hat er Christus gebeten, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hatte keine große Gelegenheit, all seine Sünden aufzulisten. Er hatte keine große Gelegenheit, mit Christus zu debattieren oder diskutieren. Er hat einfach gesagt, Herr, du leidest für mich, weil er ja dem anderen gestraft hat. Wir verdienen, was wir verdient haben, oder wir kriegen, was wir verdient haben. Unsere Strafe ist gerecht, aber der hat nichts Unrechtes getan. Ein ganz klares Bekenntnis zu Christus in seiner Unschuld. Dann, Herr, gedenke an mich. Und Jesus sagt, genau heute sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Das kann man auch doppelt verstehen wieder. Christus sagt, heute bist du mit mir im Paradies. Also es kommt darauf an, ob ich sage, heute bist du mit mir im Paradies oder heute sage ich dir. Aber für mich steht eindeutig fest, wenn Christus sagt, heute sage ich dir, du wirst im Paradies sein, dann hat das keine aufschiebende Wirkung, sondern ist das wirklich Realität. Ja, wichtig, zum Schluss noch einmal zusammengefasst, Gott ist Liebe und weil diese Liebe in uns ist, darum haben wir auch das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Denn jeder, der liebt, ist von Gott geboren. Wer nicht liebt, hat Christus, hat Gott nicht erkannt. Und darum ist es auch wirklich eine Frage unseres Wollens. Will ich mich Gott zur Verfügung stellen, dass seine Liebe in mir wirksam wird und nicht nur wie in einer Sackgasse endet in mir, sondern dass diese Liebe Gottes durch mich hindurchfließt. Und darum heißt es auch, ihr sollt euch lieben. Nicht ich bin geliebt, das weiß ich von Gott, aber diese Liebe von Gott darf bei mir nicht enden, sondern muss hindurchfließen zu meinem Nächsten in der Gemeinde, zu meinem Nächsten in meinem Umfeld. Die Menschen sollen und dürfen wissen und erkennen, dass die Liebe Gottes für jeden da ist. Und darum lass sie durchfließen durch uns. Ja, und wenn wir Abendmahl feiern, dann sollen wir daran denken, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und darüber können wir staunen und ihn anbeten.